Entscheidet nur eins, und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Servus, willkommen zur Gegenpressing-Zeitlupe, wo wir uns bedeutende Fußballspiele der Vergangenheit mit den Augen der Gegenwart nochmals anschauen, sie besprechen und keine Taktikanalyse oder sonstiges machen, sondern die unsere Erinnerungen mit der Realität abgleichen. Und dafür ist natürlich an meiner Seite, hallo Jonas.
Hallo Sascha.
Du hast dir das Spiel für heute rausgesucht. Und
ja.
Dann nimm uns doch mal mit, welches Spiel, wann, wie, wo.
Ja, möchte sagen, vielleicht das fußballerisch beste Spiel, was wir bis jetzt hatten, in der Zeitlupe. Es ist Werder Bremen gegen Hoffenheim, Saison 08-09. Also können wir quasi die Weiterentwicklung von der letzten Zeitlupe sehen. Da hatten wir ja auch Werder eine Saison vorher.
Genau.
Ja, bestes Fußballwetter, Samstag 15:30 Uhr, ausverkauftes Weserstadion.
Absoluter Traum,
oder? Viel mehr
geht
nicht.
Ja, viel mehr geht
nicht. Absolut.
Es war der 6. Spieltag, es war am 27. September 2008, also noch relativ früh in der Saison. Aber trotzdem hat ja schon zumindest, na eigentlich beide Mannschaften haben schon ein bisschen für Furore gesorgt. Welche Erinnerungen hattest du denn an das Spiel jetzt noch oder... Ja, wie hattest du es damals live gesehen?
Ich habe es gesehen damals, ja. Aber ich weiß nicht mehr, ob in der Konferenz oder als Einzelspiel, das ist zu lange her. Ich habe es gesehen und ich konnte mich noch an das eine Tor von Mesut Özil erinnern. Und auch noch, dass es ein Riesenspektakel war.
Ja, also
als
dazu.
Spiel. Also an den Endstand kann ich mich nicht mehr so hundertprozentig erinnern, aber dass wahnsinnig viel los war und viele Tore gefallen sind, das war noch so präsent.
Genau, also Spektakel trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich habe mal ein paar Schlagzeilen zum Spiel rausgesucht. Ich selber hatte tatsächlich, also mir war bewusst, dass es mal ein Spiel gab, bei dem die beiden Mannschaften viele Tore geschossen haben, aber so richtig präsent hatte ich nichts mehr und habe mir mal so ein paar Schlagzeilen von damals rausgesucht. Also bei Spox zum Beispiel stand, Bremen gewinnt das Spiel des Jahres. Ein derartiges Feuerwerk hat man selten gesehen, schon gar nicht in der Bundesliga. Der Kicker, der ja sonst eigentlich eher für Zurückhaltung auch bekannt ist, 2008 sowieso noch mehr als heute, dort stand, ein Wahnsinnsspiel, in dem beide Mannschaften mitreißenden Offensivfußball zeigten. Und die FAZ schrieb, ein 5:4 für Werder, das unter dem Begriff Fußballspiel nicht mehr zu fassen war. Es war ein Feuerwerk, ein Wettschießen, bei dem beide Mannschaften ihren Aufstellungen entsprechend keinen Rückwärtsgang zu kennen schienen. Das mal so als Wegbereitung für die heutige Folge. Und ich glaube, wenn man jetzt die Spielpaarung sieht, versteht man, glaube ich, nicht im ersten Moment, warum wir das Spiel gewählt haben und was daran so besonders war. Aber ich glaube und hoffe, dass wir das in den nächsten Minuten überzeugend darlegen können, was da geboten war. Ich würde das Spiel mal kurz zusammenfassen. Werder Bremen geht in der 8. Minute schon in Führung. Durch Mesut Özil, Dembaba gleicht dann für Hoffenheim aus in der 15. Minute. Im Gegenzug erzielt Pizarro aber schon das 2:1 und zwei weitere Tore in den nächsten 14 Minuten bringen Bremen 4:1 in Führung. Kurz vor der Pause verkürzt Salihovic noch auf 2:4 und in der zweiten Halbzeit wird Mertesacker des Feldes verwiesen mit Rot. Kurz darauf verkürzt Ibisevic auf 3:4 und Compaire gleicht dann tatsächlich auch noch zum 4:4 aus. Aber den Schlusspunkt setzt dann wieder Mesut Özil in der 81. Minute und erzielt den 5:4 Endstand. Ja, wie waren denn so die Umstände, das Setting? Wie müssen wir uns den Eingang in das Spiel vorstellen? Wie war die Ausgangssituation?
Ja, Bremen natürlich nach der überragenden Vorsaison eher schwach gestartet. Da hast du ja auch gesagt, wir noch früh in der Saison, 6. Spieltag, mit 8 Punkten auf Platz 7. Sich im Pokal weitergequält in Aue, auch nicht wirklich überzeugend. aber in der Vorwoche hoch in München gewonnen.
Ja.
Mit 5-2, glaube ich.
Genau, ja.
Und Hoffenheim als Aufsteiger sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Aus den 5 Spielen 10 Punkte geholt. Und auf Platz 2 hinter, und ich sage das jetzt ohne Häme, Schalke. Also klingt ja auch ein bisschen wie aus einer anderen Welt aktuell. Ja, das war so das Setting, wie beide Mannschaften in die Saison gekommen sind.
Genau, und dazu vielleicht noch Ibisevic mit dieser Riesensaison damals, der an diesen ersten 5 Spielen an 9 der 11 Hoffenheimer Tore direkt beteiligt war. Und das ging ja dann auch noch zumindest in der Vorrunde so weiter und hat damals, ich komme am Ende dann nochmal drauf, aber ich meine, hat die meisten Hinrundentore der Bundesliga-Geschichte geschossen, mit Ausnahme eines Robert Lewandowski. Und ich meine, da kann man schon mal auf Platz 2 sein. Ja, und ansonsten war das ja vor der Saison, glaube ich, ja auch kein gewöhnlicher Aufsteiger. Ich glaube, den Bogen müssen wir schon noch kurz schlagen. Sowohl was die finanzielle Geschichte angeht, haben relativ viel Geld ausgegeben, nicht nur für den Aufsteiger, sondern auch für eine Bundesligamannschaft generell. Also es war im zweistelligen Millionenbetrag, ich glaube so irgendwas mit um die 20 Millionen haben sie investiert gehabt und haben dann auch ja vergleichsweise große Ansagen gemacht. Also ich glaube so mit von wegen gegen Abstieg und mit Abstieg wollen wir nichts zu tun haben, darauf lief es jetzt nicht unbedingt hinaus. Aber ja, es war auch die Saison, wo dann später dieses, einer meiner All-Time-Favorite-Spiele, nämlich gegen Bayern, dann am 16. Spieltag war das, glaube ich.
Ich glaube sogar 17. Ich glaube, es war.
Nein, es war der 16. Ich habe nochmal nachgeschaut. Es war der vorletzte. Ich dachte auch der letzte, okay. Aber es war der vorletzte. Mhm. Und ja, wo sich da, glaube ich, diese ganze Chose Hoffenheim, dieses alles, was dazugehört, hat sich, glaube ich, in dem Spiel so kulminiert. Das war so.
Du meinst die Rangnick'sche Arroganz?
Genau, also diese ganze, die Ansagen, die gemacht wurden mit, wie war's, wenn sie flotte Sprüche hören wollen, müssen sie nach München gehen, wenn sie flotten Fußball sehen wollen, müssen sie zu uns. Und das hat sich ja schon auch so angedeutet, auch nach dem Aufstieg. Und ja, also das war einfach kein normaler Aufsteiger. Und das hat man dann auf dem Platz auch gesehen, unabhängig vom Geld, einfach vom Spielstil. Und da muss man, glaube ich, sagen, war es ja schon mal eine willkommene Abwechslung.
Ja, absolut. Also richtig schöner Fußball, den sie gespielt haben. Und mir ist bei der Recherche, da kommen wir ja gleich auch noch zu, wenn wir die Aufstellung machen.
Ja, können wir direkt da hingehen.
Ja, gerne. Dann würde ich mit Hoffenheim anfangen. Wollen, um da jetzt die Schleife zu schlagen. Also so, na klar, auch mit dem Wissen im Nachhinein, was man hat, was aus denen geworden ist. Vorne natürlich überragend,
ja.
Aber wenn man gleich Torwart und Abwehr sich anguckt, da fragt man sich schon, ja, also da wäre ja schon eher Klassenerhalt ist alles als Ziel, um es jetzt mal überspitzt zu sagen.
Ja, vor allem ist es ja auch so, dass man nach dem Spiel ja dann auch sich das nochmal in Erinnerung ruft und einen dann ja auch nichts mehr wundert. Also, weil du es schon angesprochen hast, also im Tor war Ramazan Özcan, der glaube ich jetzt nach Hoffenheim, ich glaube nie wieder auch nur über eine Ersatzrolle hinausgekommen ist bei irgendeinem Club. Dann haben wir die Viererkette mit Andi Ibertsberger, Marvin Comper, Per Nilsson und Andi Beck. Ja, kannst du halt schon so spielen. Also ich meine, für den Aufsteiger ist es keine schlechte Innenverteidigung gewesen. Ich meine, Beck hat mit viel Erfahrung, der kam ja vom VfB, wo man auch nicht ganz verstanden hat, warum er da wegging. Aber ich glaube, der hatte da auch nicht so richtig Lust auf Konkurrenzkampf und dann hat er da sich angeschlossen. War einer noch der Erfahreneren.
Ja, und jetzt verstehst du auch die hohen Transferausgaben, weil mit der Flügelzange Ibertsberger Beck, klar,
irgendwo muss das Geld.
Gehobene europäische Klasse.
Irgendwo muss das Geld hingehen.
Ja.
Genau, dann haben wir auf der 6 Luis Gustavo, davor dann Teber und Salihovic und dann der Dreiersturm mit Dembaba, Ibisevic und Chinedu Ubasi. Das ist natürlich schon Also für damalige Verhältnisse und für den Aufsteiger sowieso ist es natürlich absolutes Premium-Material.
Ja, und man muss sagen, dass einer der damals wichtigsten Spieler, Carlos Eduardo, auch gefehlt hat, der ja offensiv noch dazukommen würde.
Genau, für ihn war Teber in der Startelf. Und da muss man sagen, Teber ja eigentlich auch gelernter Stürmer gewesen. Sprich, du hast dann mit Dembaba, Ibisevic, Obasi, Teber und Salihovic, der ja auch jetzt, also nach hinten macht er jetzt nicht so viel, hast du im Prinzip vier Stürmer, also vier gelernte Stürmer und einen, der nur offensiv denkt. Das ist schon eine Ansage. Vor allem gegen eine Mannschaft auch wie Werder Bremen dann.
Ja.
Wie hat Bremen gespielt?
Ja, Bremen im Tor mit Tim Wiese, wo er sich noch bewegen konnte, noch nicht aufgepumpt war. Dann die Viererabwehrkette mit Clemens Fritz, Per Mertesacker, Naldo und Sebastian Bönisch. Dann natürlich Trainer Thomas Schaaf, muss man ja nicht erwähnen, mit der Raute im Mittelfeld. Thorsten Frings auf der 6, auf der 8 dann Aaron Hunt und Mesut Özil und als 10er Diego. Und vorne drinne beiden Stürmer Claudio Pizarro und Markus Rosenberg, wo man auch sagen muss, das Mittelfeld auch wahnsinnig offensiv aufgestellt mit Özil, Hunt und Diego.
Absolut. Und ja, vielleicht also zu Wiese, da dachte ich mir auch, krass, es gab wirklich noch eine Zeit, wo er ein ernstzunehmender Fußballer war und war auch in dem Spiel teilweise gut. Also weißt du, das ist, man hat bei ihm ja immer so, alles, was so Postkarriere war, hatte man ja, ist ja immer so, wird ja mit so einem lächelnden Auge so betrachtet, aber er war ja schon mal ein guter Torhüter, das muss man ja schon sagen.
Absolut, absolut. Und ich war nur enttäuscht, dass er nicht das pinke Torwarttrikot anhatte.
Aber
muss ich auch sagen.
Aber Kappa Eng, ja, immerhin klar. Entschädigt für alles.
Immerhin.
Und man muss auch sagen, das, was für die Flügelzange, also für die Außenverteidigerzange von Hoffenheim gilt, gilt natürlich auch für Werder Bremen. Aber wenn du natürlich die Außenverteidiger mit Clemens Fritz und Sebastian Bönisch, auch da kannst du natürlich machen, aber.
Ja, gut, da muss man sagen, Clemens Fritz war es ja zumindest so Anfang, Mitte seiner Karriere noch ein solider Außenverteidiger. Also absolut in Ordnung, aber Sebastian Bönisch ist natürlich komplett hanebüchen. Und wenn man dann auch sieht, ich meine, gut, das ist natürlich dann auch Luxusproblem für Thomas Schaaf, wenn du dann auch einfach mal für Sebastian Bönisch noch einen Petri Pasan bringen kannst.
Den er später bringen
wird. Das ist ein Luxusproblem.
Und nur damit Honorable Mention, weil er nachher keine Rolle mehr spielen wird, weil er leider nicht eingewechselt wurde, mit der Nummer 23 auf der Bank, Hammer Hugo Almeida.
Ja. Das war sehr schade, dass er ihn nicht gebracht hat und er sein ein Tor pro Saison aus 30 Metern. Wäre schön gewesen.
Ja, und geil fand ich auch Ersatzbank von Hoffenheim. Da waren dann so die ersten drei, also die Abwehrspieler und Torwart. Daniel Haas, Matthias Jeißle und Christoph Janker. Das ist Hoffenheim. Und das hat mich dann so erinnert wie bei Schachtjör Donetsk meistens. Dann, also die Offensiven, das machen schon alles die Brasilianer. Und hier drin hast du dann so die ukrainischen Kanten.
Die Einheimischen.
Die füllen die Bank auf und dürfen vielleicht noch hinten spielen. Und so ein bisschen war es ja auch, ja. Aber ja, also vom Anpfiff weg war schon zu erwarten, dass beide Mannschaften eine offensive Ausrichtung haben.
Ja, da konnte man mit rechnen. Und wie der Premiere-Kommentator, wo ich leider den Namen nicht recherchieren konnte, auch permanent betont hat, haben ja auch alle immer vorher geschrieben, dass das ein Offensivspektakel wird.
Ja, also der Kommentator, der wird bei mir noch ab und zu eine Rolle spielen in meinen Notizen. Das war natürlich, und da bin ich von dir tatsächlich enttäuscht, war Matthias Stach.
Ach was.
Also
echt?
Ich würde viel Geld wetten.
Das kann natürlich
Matthias
sein.
Stach, heutzutage eigentlich nur noch bekannt von Tennis auf Eurosport, zusammen mit Boris Becker, was er fantastisch macht. Also würde mich schwer wundern, wenn er das nicht war.
Ah, okay, das kann natürlich sein.
Ja, also
ich fand ihn.
Werden ja den einen oder anderen Einspieler werden wir noch haben, dann kannst du.
Ja, also ich fand ihn sensationell.
Ja. Da kommen wir später nochmal drauf. Ja, also dann ging das Spiel los und beim Einlaufen, als die Mannschaften so einliefen und auch so die Grafiken eingeblendet wurden und so, da habe ich schon gedacht, ja, so das ganze Look and Feel ist eigentlich schon recht nah an dem, was wir heute so kennen, fand ich, so vom ganzen Gefühl irgendwie. Mhm. Und dann auch natürlich eine Abwechslung zu den Spielen, die wir sonst besprochen haben. Und dann wiederum habe ich gedacht, naja, es war trotzdem erst 2008, also das ist schon auch wieder fast 13 Jahre her. Und meine Referenz, ob ich was alt oder nicht alt finde, ist immer die WM 2006. Mhm. Und wenn ich dann denke, die WM 2006, die wir auch schon hier besprochen haben, bei Deutschland, Argentinien, wo wir gesagt haben, Junge, wie alt das aussieht, also wie lang einem das vorkommt und wie antiquiert auch der Spielstil und das Ganze drumherum und so, wie das aussieht. Dafür, dass das nur 2 Jahre später jetzt hier das Spiel ist, hat sich da entweder einiges getan oder man hat sich da ein bisschen umgewöhnt.
Absolut. Also vom Spielstil von beiden Mannschaften Welten zu Deutschland, Argentinien. Welten weiterentwickelt. Es waren so 3 Dinge, wo ich so ein bisschen zusammengezuckt habe. Boah, krass, ist ja schon echt lange her. Das war zum einen eben, dass es auf Premiere lief. Das ist für mich so gefühlt halt 50 Jahre schon her.
Das kommt ja auch hin ungefähr.
Das zweite ist das Weserstadion noch mit der Laufbahn hinter den Toren. Ja. Noch nicht am Spielfeld dran. Und das dritte ist natürlich die Wodka-Gorbatschow-Bandenwerbung.
Was ist da jetzt antiquiert? Das ist heute immer noch aktuell. Das schmeckt heute immer noch hervorragend.
Schmeckt heute immer noch hervorragend, aber sie machen, glaube ich, keine Werbung mehr beim Fußball. Ja. Habe ich zumindest ewig nicht mehr als Bandenwerbung. Also wüsste nicht, wann ich das wieder als Bandenwerbung.
Und da schaust du drauf?
Da schaue ich immer drauf.
Die Frage ist natürlich, wäre es besser als Rinti?
Nein, der Rinti-Hund ist,
darf bleiben. Der Rinti-Hund muss bleiben.
Muss.
Ja, dann erster großer Moment des Spiels. Platzwahl mit Selim Teber und Thorsten Frings.
Ja, und die Frage, schwarz oder rot?
Schwarz oder rot. Und dann?
Gestellt von, fand ich auch sensationell. Und da erkennt man einen guten Reporter dran. Von dem Reiseverkehrskaufmann Günther Perl aus München.
Dass er den Beruf kennt.
Absolut. Ja.
Da könnten wir, glaube ich, eine ganze Sendung zu füllen, was die Schiris für Berufe hatten. Was man da sagt. Ja. Fandl, war der nicht Pianist?
Ja. Ja. Und ich
Wer ist der Zahnarzt? Wer ist der Zahnarzt?
Merck ist auf jeden Fall Zahnarzt.
Ja, nochmal einer. Weiß nicht.
Ich finde es auf jeden Fall sensationell, wenn ein Reporter dich da mitnimmt.
Ja, ja.
Da auch schon mal ein bisschen für Bildung sorgt.
Absolut. Und dann Frings gewinnt die Seitenwahl und fragt den Schiri, kann ich Seite wechseln? Schiri sagt, wollen Sie wechseln? Frings sagt, wir bleiben stehen.
Ja.
Ja, da war ich dann direkt all in, muss ich sagen. Da habe ich gedacht, ja, geil.
Da erkennst du den Profi als Kapitän. Ja. Na, einfach auch mal Verwirrung stiften.
Genau, einfach mal von Anfang an schon mal zeigen, hey, ich bin in eurem Kopf.
Mit mir kannst du es nicht machen heute.
Mit mir kannst du es nicht machen. Ja, und dann Anpfiff, wie ging's los?
Ja, ich habe gleich meinen ersten Wäre-Wäre-Fahrradkette-Moment.
Ja, dann spar dir den nochmal auf.
Ja, gut. können wir machen. Ja, wie geht's?
Wie ging's los?
Ich fand am Anfang, ja, schon noch so ein bisschen abtasten. Ist nicht so viel passiert, die ersten 8 Minuten. aber Bremen schon Feld überlegen.
Ja, also würde auch sagen, abtasten, Spiel plätschert, keine Ahnung. Und dann ging es aber ja schon recht zügig dann in der 8. Minute zum ersten Programmpunkt des Tages.
Pizarro gegen Ibertsberger. Super mitgenommen von Özil. Das Hand. Super gespielt. Özil! Es ist ein Tor wie bei den Bayern. Und das Starke an dem Treffer war, dass der erst schaut, als ob er flankt. Und dann zimmert der den Ball wieder fast in den Winkel. Klasse Tor, tolle Kombination.
Ja, wie ist es passiert?
Genau so ist das, wie der Kommentator das gesagt hat. Er zimmert den Ball in den Winkel. Also, ja, Özil kriegt den Ball von Aaron Hunt im 16er, links versetzt, und zimmert ihn dann ins kurze Eck, oben rein.
Ja, schön, doppelter Doppelpass in den 16er rein und der und Özil dann von links knallt den dann so Podolski-mäßig oben ins kurze Eck rein. Und dann stand es auch schon 1-0.
Und was ich witzig fand, ist, dass der Kommentator danach ja kurz versucht, die Torwartdiskussion aufzumachen. Och, bei dem Ding schon.
Oh Gott.
Ich meine, später, das spoilere ich jetzt mal ein bisschen, kann man sich über die ein oder andere Geschichte durchaus mal unterhalten. Aber dass er bei dem Ding wirklich unhaltbar war, auch wenn es das kurze Eck war, da wollte er schon kurz anfangen, die Torwartdiskussion aufzumachen.
Das ist mein erster Punkt zu Kommentator Matthias Stach. Ich habe es für Minute 22 aufgeschrieben. Fängt natürlich früh an, aber ab Minute habe ich es auch nochmal aufgeschrieben. Da geht es dann meiner Meinung nach richtig los, dass er, das zieht sich das ganze Spiel, er will bei jeder Szene, will er Özcan irgendeine Mitschuld reinreden. Er hat sich von Anfang an in den Kopf gesetzt, dieser Torwart, weil und der Punkt ist, ich glaube, das sagt er nämlich einmal, weil er im vergangenen Spiel einmal gewackelt hat.
Ja,
er verweist ihm auf das Spiel. Und ab da ist immer dieses, wir will ihm das immer reinreden mit dem Verweis, er hat er letztes Jahr schon, also merkt man jetzt auch wirklich, dass der wackelt.
Und er leitet es auch schon ein, zwei Aktionen vorher ein, bei der ersten Ecke von Bremen, wo Özcan nicht so zwingend rauskommt, wie sich der Kommentator das vorstellt. Und da hat es so langsam eingeleitet.
Ja. Und sein Lieblingsbegriff oder sein Lieblingssatz in dem Zusammenhang, der muss da einfach mal durchfegen.
Ja, es genau, sagt, da glaub, muss er einfach mal durchfegen.
Glaube ich, 3 oder 4 Mal während des ganzen Spiels. Ja, jedenfalls dann Özil knallt den rein und vielleicht können, also aus meiner Sicht kann Özcan da jetzt nicht so viel machen.
Nee.
Ist jetzt, also es ist kein Muss. Also, man kann ihn halten, sicher, aber es ist sicherlich auch kein Muss. Ja, und eigentlich plätschert das Spiel da dann noch so ein bisschen weiter.
Ja, genau.
Und
eigentlich bis Minute 15.
Fehler Bönisch. Ibisevic. Pass ist sensationell auf Bar. Bar! 1-1! Ich sag's doch, die werden nach vorne spielen. Ein Riesenpass von Ibisevic. Und der Fehler kam von Bönisch. Bar auch mit seinem zweiten Saisontreffer.
Ja, Bar macht dann 7 Minuten später, in der 15. Minute, den Ausgleich. Und so wie Matthias Stach Ramazan Özcan in jeden Fehler anhängen will, sagt er auch, glaube ich, alle 10 Minuten, dass Hoffenheim ja immer weiter nach vorne spielen wird. Egal was passiert, Hoffenheim wird weiter nach vorne spielen. Das habe ich in Minute 15 dann auch verstanden.
Genau. Und hier war auch das Opfer auf Bremer Seite benannt.
Ja.
Weil bis zur Auswechslung dann auch Sebastian Bönisch keinen guten Stand mehr bei ihm hat. War aber ein Riesenball von Ibisevic. Also sensationeller Ball nach vorne. Und Demba Ba schiebt einen guten ins lange Eck.
Ja, und der Fehler aus meiner Sicht nicht bei Bönisch. Also Bönisch macht den Fehler, weil er den Ball ungefähr, also aus Bremer Sicht auf der linken Seite, auf Höhe der Mittellinie verliert. Da kannst du dann schon mal einen Ball verlieren, klar, unglücklich. Aber der Fehler ist aus meiner Sicht dann, weil Mertesacker dann auf einmal an der Mittellinie auftaucht und aus dem Zentrum rausrückt, lässt sich dann da übertölpeln und dann kann eben Ibisevic diesen, also aus Hoffenheimer Sicht dann von rechts Richtung Mittellinie, schlägt er den quasi so einen Kurvenball auf die andere Seite rüber, hinter die Abwehr. Und da fehlt dann eben Mertesacker. Und Bar kann den Ball dann recht unbedrängt eigentlich annehmen und schließt dann eiskalt mit links ab.
Ja.
Ja, und weil noch nicht genug Tore gefallen sind nach 15 Minuten, passiert eigentlich auch nicht viel, weil in der 16. Minute geht es dann schon wieder weiter. Ja.
Das erste Mal, dass wir sagen können, das Spiel plätschert nicht mehr dahin.
Aber einen großen Anteil hatte Ibisevic an diesem Treffer. Wie uns auch Bönisch. Das gibt's ja gar nicht. Es geht ruckzuck weiter. Der Torschütze heißt Claudio Pizarro. Meine Güte. Und Pizarro trifft zum dritten Mal.
Ja, direkt im Gegenzug dann Angriff über rechts. Und dann eigentlich recht einfach. Fritz legt den Ball flach in 16er, so rechtes Fünfereck. Rosenberg nimmt den Ball mit Richtung Grundlinie, spielt quer und Pizarro dann lässig mit der Hacke rein.
Genau so ist das. Und hier ausnahmsweise mal nicht Özcan, der Schuldige.
Ja, wobei. Also.
sondern Per Nilsson,
ja.
Der den Schritt Richtung Pizarro nicht macht. Und Pizarro dann ja auch relativ unbedrängt und sensationell gut, wie er mit der Hacke dann reinlegt.
Aber man hat es ja auch noch im Einspieler jetzt am Anfang gehört, Bönisch dann nochmal in Haftung eben, genommen, genau. Für das vorher vorangegangene Tor. Aber ja, was man sicherlich sagen kann, auch schon nach diesen 16 Minuten und nach diesen drei Toren, dass die Abwehrreihen wirklich, ich weiß nicht, aber nicht mal ob man sagen kann, dass sie keinen guten Tag erwischt haben, sondern ich glaube, da fehlt auch einfach oder hat auch einfach die Klasse gefehlt. Das hat man jetzt beim Pizarro-Tor gesehen, das hat man dann auch, also dass man Bönisch bei dem 1:1 nicht komplett freisprechen kann, ist auch klar. Mertesacker macht einen Fehler. Beim 1:0 Özil lassen sich die Hoffenheimer mit zwei Doppelpässen aber sowas von aushebeln. Das sah schon nicht alles so wirklich gut aus. Und ja, Bremen fängt jetzt aber auch richtig an zu drücken.
Ja, aber es ist ja so, wie wir es auch bei den Aufstellungen schon beschrieben haben. Also hinten war das gar nichts von beiden Mannschaften. Und auch nur so kann ja auch so ein Ergebnis dann zustande kommen.
Ja, aber
also wenn beide halbwegs normal verteidigt hätten, wäre das Ding ja nicht 5-4 ausgegangen.
Beeindruckend fand ich aber dann dennoch, dass Hoffenheim wirklich versucht hat, gerade hinten raus alles spielerisch zu klären und das oft auch geklappt hat, muss man sagen. Aber das fand ich schon bemerkenswert und das ist auch gerade für die Zeit und für den Aufsteiger, wie oft man das jetzt schon gesagt hat, aber ist schon bemerkenswert, dass wirklich da so selten mal ein Befreiungsschlag war. Das hat man von Bremen deutlich öfter gesehen. Oder auch mal ein Ball dann halt in Bedrängnis, in Seiten aus. Aber alles in allem war das da dann echt schon, da ging es los, dass es wirklich richtig schöner Fußball war. Tempo, schöne Kombinationen, wenig Kontakte.
Auch Pressing.
Auch Pressing,
ja. Auch bei Deutschland, Argentinien.
Was nicht gab, ja.
Gab es nicht. Und hier ja auch phasenweise beide Mannschaften, aber vor allem die Hoffenheimer, ja schon auch mal vorne drauf gegangen sind, auch koordiniert vorne drauf gegangen sind.
Genau, genau. Also nicht so blind zwei Leute und die wurden dann ausgespielt, sondern, aber das, also ich glaube, dass es auch wenig Leute gibt, die bestreiten würden, dass Ralf Rangnick ja auch ein guter Trainer sein kann. Über das Menschliche kann man trefflich streiten und über seine Art, aber dass er Ahnung vom Fußball hat und auch das ja nicht von ungefähr kommt, was er aus Hoffenheim da gemacht hat, das ist ja die Saison war ja im Prinzip der Endpunkt von einer fünfjährigen Entwicklung und das ist schon, war schon beeindruckend, was man in dem Spiel gesehen hat. Ja, und dann war auch nicht lange Pause, dann 5 Minuten später in der 21. Minute ging es schon weiter.
Haben sie wieder nicht aufgepasst. Also Özcan ist zu zögerlich. Und daran liegt es dann auch, dass Diego trifft. Der räumt eben nicht auf im 16er. Das ist auch ein Thema in dieser Partie. Das ist uns jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Diego trifft. Und dass der eine tolle Schusstechnik hat, ist doch klar. Natürlich haben die nicht rausbekommen. Aber der Özcan, der muss da mal im Fünfer oder aus dem Fünfer rausgehen und einfach mal durchfegen.
Es ist uns, vor ja, allem uns, schon öfter aufgefallen.
Nein, Matthias Stach, es ist uns nicht aufgefallen. Aber danke, dass du uns nochmal dran erinnerst.
Es ist uns schon öfter aufgefallen, dass er einfach nicht durchfegt im Spiel.
Ja, mal durchfegen.
Ne? Nicht aufräumt.
Mal durchfegen.
Das ist so. Aber hier muss man sagen, hat er recht.
Ja.
Hier hätte er durchfegen müssen.
Absolut. Muss er durchfegen, Chipball von den Bremern in den Strafraum, so an die Mitte vom Fünfer.
Ja, auch so alibi-mäßig.
Ja, also
so,
ja.
Ich weiß nichts mit dem Ball anzufangen.
Genau.
Ich chippen mal rein und mal gucken.
Und die Hoffenheimer klären dann, ja, auch eher so halbherzig halt. Und der Ball kommt dann irgendwo so kurz, noch innerhalb vom 16er, kommt da langsam runter und hüpft einmal auf. Und Diego dann mit Vollspann ins Glück. Macht er gut, war dann aber auch nicht mehr so schwer. Und Ball ist jetzt auch nicht so platziert, aber war auch frei. Also torwartfrei.
Für einen Mann seiner Klasse, und das war ja auch seine erste Saison in Bremen. Das Jahr vorher müsste ja da noch Miku das Zepter geschwungen haben.
Oh, das Zepter geschwungen.
Und das war ja so die Hochphase von Diego. Also war für ihn
Kinkerlitzchen.
Halt, ja, absolut.
Ja, also den muss er dann schon auch machen. Und du hast schon richtig gesagt, da muss man Özcan auf jeden Fall die Hauptschuld geben. Und er muss halt auch einfach mal durchfegen.
Wir haben es schon öfter gesagt. Also
wir haben es schon öfter gesagt, genau. Ja, dann ist eigentlich gefühlt, denkt man, das könnte jetzt Hoffenheim mal so ein bisschen in die Schranken weisen. Passiert aber eigentlich gar nicht. Dann 24. Minute habe ich mir notiert, Saliovic schickt dann mit einem sensationellen Außenristpass, schickt der rechts außen Obasi. Und der geht dann so Richtung 16er, dringt er ein und Naldo tötet ihn dann fast mit einer Grätsche, wie komplett absägen. Aber Obasi springt da drüber und spielt den Ball dann flach in den Rückraum, perfekt zum völlig freien Ibisevic, der, glaube ich, ziemlich genau am Elfmeterpunkt steht. Und der schlägt aber völlig freistehend über den Ball drüber, hat aber Glück, weil weiter hinten kommt dann Saliovic, der durchgelaufen ist und der dann draufknallt und Wiese pariert aber gut. Obasi hat dann nochmal den Nachschuss, der dann von Mertesacker an den Pfosten gelenkt wird. Also ist eine Szene, die das Spiel, glaube ich, ziemlich gut beschreibt.
Ja, absolut. Vogel wild verteidigt und Hoffenheim mit ein bisschen Pech. Das haben wir ja später auch noch das ein oder andere Mal. Also zumindest ich habe es auf dem Zettel noch.
Ja, da würde ich auch sagen, eine Mischung aus Pech und Unvermögen. Aber es muss klar das 2:3 sein. Also das muss der Anschlusstreffer sein.
Absolut. Also eigentlich muss Ibisevic das Ding schon machen.
Ja.
Und spätestens Obasi dann den Abpraller.
Und dann kommt so langsam, habe ich das Gefühl gehabt, es ist Diego aufgewacht.
Ja.
Dann fing auch so ein bisschen Hackespitze 1-2-3 an. Und da habe ich dann auch wieder gedacht, scheiße, das war wirklich ein geiler Kicker. Also auch immer die ersten 2-3 schnellen Schritte, dieses Aufdrehen mit dem Ball, wie schnell das Tempo drin war.
Ja, und dann auch mal einen Haken eingebaut, also beim Tempo aufnehmen, das ist schon wahnsinnig.
Dieses Agile, also und Tricks, alle mit Sinn und Verstand. Also nicht so, ich mache jetzt hier mal 4 Übersteiger, aber es ist gar kein Gegner da, sondern wenn der irgendwie Finten oder Hacke oder sonst was gemacht hat, dann hatte das immer Sinn und Nutzen. Zumindest in, wie er sich's gedacht hat.
Ja, und ich fand, man sah so, auch weil wir jetzt das letzte Mal ja auch schon ein Bremen-Spiel hatten, so genau diese zwei Arten von Zehnern.
Mhm.
Du hast mit Miku einen, der eher so über Pässe geht, ne, über Übersicht.
Jetzt nicht der agilste.
Und auch nicht so hundertprozentig explosiv. Und dann hast du Diego, der einfach mit den Finden, mit hier mal mit der Hacke, dann auch mal einen Antritt machen kann. Also hab beiden immer wahnsinnig gerne zugeschaut, aber jetzt bei Diego war es ja auch nochmal was anderes vom Spielstil her.
Und ich denke, also ich glaube bei Miku war es, das war ein geiler Kicker, und bei Diego, der war geil auf Kicken. Also dem hast du irgendwie richtig, das, was wir immer als Spielfreude bezeichnen. Ich glaube, das hat man dem einfach richtig, das merkt man dem richtig an.
Ja.
Jo, und dann kommt eigentlich auch schon die 30. Minute.
Das ist zu leicht. Das ist unglaublich! Und übrigens, der Hans ist Linksfuß. Sensationelles Tor. Nochmal der Hinweis auf den Keeper. Auch da wurde wieder nicht energisch genug gegen den Ball gearbeitet. Aber den trifft er natürlich überragend. Und da ist der Torhüter schuldlos. Der greift noch über, aber der sieht den viel zu spät.
Da ist er ausnahmsweise, also an der Entstehung, da hat er schon Aktien, aber danach ist er ausnahmsweise schuldlos.
Ja, aber Stach rudert ja auch zurück bei der Zeitlupe. Da korrigiert es ja. Aber auch, als ob nie was gewesen wäre. Da ist der Tor natürlich schuldlos.
Da kann er greift sogar noch über, ja, da kann er gar nichts machen.
Abpraller nach einer Ecke und kommt so ans linke 16er-Eck zur Hand. Der dreht dann so eine schöne Pirouette, also so schnell wie halt Aaron Hunt eine Pirouette drehen kann, um in Hoffenheim herum und schweißt den dann mit seinem schwachen rechten Halt aber wirklich einen Knick oben rechts rein.
Ja, und da kann er nichts machen.
Da kann er null.
Ist
so.
Das ist null.
Also gar nichts. Das ist also wirklich nicht den Hauch. Aber wie gesagt, zur Ehrenrettung von Matthias Stach muss man auch sagen, er korrigiert sich. Aber... Ja. Wir sind in der 30. Minute, wir haben noch eine Stunde Fußball, wo Matthias Stach glänzen kann.
Und der hat schon gut aufgetreten in der ersten halben Stunde.
Der hat schon gut aufgetreten, also der hat sich dem Spiel angepasst. Der hat natürlich gedacht, ja, komm, da kann ich nicht zurückstecken.
Nee, da haue ich auch mal richtig einen raus.
Dann ging es weiter, Hoffenheim, ich sag's mal mit Matthias Stach, die werden weiter nach vorne spielen. Und das haben sie tatsächlich auch gemacht. Dann kam ein Freistoß von Salihovic, den er abartig an die Latte knallt.
Und also das war ein absoluter Weltfreistoß.
Nee, Weltwehr gewesen, wenn er reingeht.
Naja, wo du auch sagen musst, der Nachschuss muss ja eigentlich reingehen, den dann Mertesacker
Pizarro,
kurz vor der Linie
noch rausköpft. Klärt, ja. Also auch da wieder zwei riesen Chancen, die sie beide nicht machen. Die erste Pech, die zweite aber wieder Unvermögen. Und dann haben wir im Prinzip nach einer halben Stunde Fußballspiel schon mehr Highlights als bei jedem anderen Bundesligaspiel nach 90 Minuten. Und ich glaube, an einem Punkt im Spiel, ich weiß nicht, wann es war, sagt Matthias Stach, er bemitleidet den Cutter, der diesen Spielbericht zusammenschneiden muss.
Für alle Spieler,
für alle Spieler, alle Tore. Und da hatte er wirklich recht.
Absolut. Ich hätte das, die Zeit von alle Spiele, alle Tore einfach maßlos überdehnt und hätte das Spiel nochmal 90 Minuten laufen lassen.
So, 2 Minuten nach der Aktion, wir sind jetzt in der 34. Minute, kommt eine Szene, die auch eine Schlüsselszene sein kann. Weißt du, von welcher ich rede?
Ist das die vermeintliche Notbremse?
Genau.
Ja, ich sag vermeintlich.
Du sagst
also
vermeintlich.
Für mich war das, war ich mir nicht mehr sicher, ob es ein Foul war in der Zeitlupe, weil Mertesacker stark zurückzieht bei der Grätsche und ich mir nicht sicher bin, ob er ihn berührt.
Ja, für mich ist es klar rot. Mertesacker foult Bar. Für mich ist es ein Foul. Er will zwar schon noch zurückziehen, aber schafft's nicht. Er hat einfach zu lange Gräten. Für mich ist es klar rot und für mich ist da auch kein anderer Bremer weit und breit. Die Hoffenheimer sind zu zweit. Das ist also für mich erfüllt es alle Kriterien einer Notbremse. Dafür muss er ihn ja gar nicht mal hart treffen. Aber für mich erfüllt es da alle Kriterien.
Wenn er ihn wirklich trifft, ist es klar rot.
Stimmt alles. Ja, dann ist es rot.
Aber ich finde nicht, dass er ihn so wirklich klar trifft. Also.
Ja, also da sind wir dann unterschiedlicher Meinung. Für mich war das eine klare rote Karte. Zumindest würde ich mal sagen, können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass Bremen Glück hat, dass Mertesacker nicht rot kriegt. Ob dann verdient oder unverdient, darüber kann man sicher diskutieren, aber Minimum 50% der Schiedsrichter geben da rot.
Ja, und da der Schiedsrichter das Foul pfeift, wäre es dann ja auch konsequent
so
gewesen. Für mich war es kein Foul.
Genau, aber ja, wenn er pfeift.
Aber wenn er pfeift, muss er auch konsequenterweise die rote Karte geben.
Ja, weil da ist dann, ja. Also, wie gesagt, kein anderer Bremer weit und breit. Ja, Glück für Bremen. Und wiederum 2 Minuten später hat dann Salihovic wieder eine Freistoßsituation und dann passiert das.
So, Theber mit rechts oder Salihovic mit links? Natürlich. Das ist ein Wahnsinnskicker. Das ist ein Wahnsinnskicker. Und ich erinnere nochmal an den Freistoß von ein paar Minuten. Und das macht er im Training 6 von 10 Mal. Das ist für den wie wenn ein anderer vielleicht aus 16 Meter ohne Mauer schießt. Leute, ist das ein Spiel.
Also man erkennt, glaube ich, Matthias Stach schon daran. Wer von euch schon mal einmal oder regelmäßig Tennis auf Eurosport schaut, es ist genau dieses Erklärende. Es ist was passiert und er erklärt sofort. Er macht es 6 von 10 Mal oder und das ist besonders weil. Und beim Tennis sagt er dann halt, ja, es ist die, sehen Sie die eingesprungene Rückhand, die ja wo am Schluss noch abklappt. Sehen Sie das? Deswegen ist es der Winnerschlag hier gewesen. Deswegen ist, glaube ich, Matthias Stach.
Ja, aber er hat es ja auch so zusammengefasst, wie es war. Also Freistoß, der erste an die Latte ja schon sensationell, jetzt der zweite wahnsinnig gut geschossen, unhaltbar für Wiese.
Absolut.
Und es macht im Training halt 6 von 10 Mal.
Zentral 25 Meter vorm Tor.
Ja.
Brutaler Schnitt.
Matthias Stach beobachtet halt das Training von Hoffenheim oft.
Meinst du, er ist ein Kiebitz?
Ist ein Kiebitz. Deswegen weiß er ja, dass er Ljubic regelmäßig da 6 von 10 macht.
Ja, also Wiese sieht den Ball auch ganz spät. Brutaler Schnitt, ganz flach über die Mauer. Also der ist dann gar nicht mal so Richtung Winkel unbedingt groß unterwegs. Aber es ist, ja. Und Matthias Stach hat, glaube ich, nach 36 Minuten auch schon keine Emotionen mehr für irgendein Tor übrig, nachdem jetzt es schon das 6. war. Er ist auch schon, also er braucht auch die Halbzeit.
Ja.
Weil er schon ziemlich ausgepumpt ist. Und im Endeffekt, ich meine, ihr hört es ja jetzt auch, es gibt eigentlich außer den Toren, gibt es eigentlich gar kein Spiel.
Nee, also nur Tore gefallen. Auch, also im Prinzip jeder Schuss, der aufs Tor gekommen ist, war auch mehr oder weniger drin, bis auf die beiden Dinger von Hoffenheim.
Die auch drin sein müssen.
Die so drin sein müssen, aber sonst war halt auch alles drin, ja. Was aufs Tor gekommen ist.
Also so gefühlt auch ein bisschen, als würden irgendwie so alle 22 Spieler nach jedem Tor so einmal kurz durchatmen, um dann eben das nächste Tor zu schießen.
Ja.
So einmal Luft holen und weiter.
Ist so ein bisschen wie früher auf dem Bolzplatz.
Ja, genau. Also dann, Jungs, jetzt nochmal richtig. Okay.
Alle einen Schluck genommen aus der 1,5 Liter Eistee-Verpackung und dann die nächste Hütte gemacht.
Ja. Ja, und ansonsten bis zur Pause Bremen aus meiner Sicht blass, schaltet dann auch gut zurück, eigentlich schon vor dem Tor, haben nach dem 4-1 eigentlich schon so Richtung Verwaltungsmodus geschalten und
Hoffenheim wird dann aktiver.
Genau, hat es schon auch gespürt, fand ich, dass Bremen sich jetzt da zurücklehnt und auch nach dem 4-2 kommt Bremen da ja nicht mehr aus dem Quark. Und ich habe noch eine Szene notiert vor der Halbzeit, als Erinnerung für uns beide, dass wir uns trotz dem ganzen Tempo und dem Spielstil, den wir da beobachtet haben, dass wir uns trotzdem erst im Jahr 2008 befinden. Und das war, als Clemens Fritz rechts vorne zum Laufduell gegen Andreas Ibertsberger ansetzt. Und zwar, er läuft langsam auf ihn zu, legt sich den Ball lang an ihm vorbei und rennt hinterher. Und Andi Ibertsberger dreht um und rennt hinterher. Und das ist, glaube ich, die langsamste Szene des ganzen Spiels gewesen. Und da habe ich gedacht, ja klar, 2008, da war das ja klar. Also.
Ja, die Qualität der Außenverteidiger haben wir jetzt ja schon oft genug hervorgehoben.
Hast du sonst noch was bis zur Halbzeit?
Nee. Ja. Das war's dann. Also hatten wir ja, Hoffenheim wird aktiver. Aber viel passiert ja dann nicht mehr. Ja. Ist so die erste richtige Phase, wo mal so 10 Minuten, 12 Minuten bis zur Halbzeit wirklich Ruhe ist. Ja.
Ich glaube, da war dann auch wirklich mal so die Kraft auch ein bisschen die Frage.
Ja, das ist ja auch was Matthias Stach immer mal wieder, können die Hoffenheimer das durchhalten, das Tempo, was sie gehen?
Konnten sie. Kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Ja, sagt er auch an einem Punkt, können sie ja, weil sie sind auch sehr fit auch noch.
Ja.
Halbzeit dann, Wechsel bei Hoffenheim, Theber geht raus, hast du nicht gesehen?
Nee.
Für ihn kommt Weiß rein, den ich immer als Sechser auf dem Zettel hatte, der dann aber positionsgetreu diese halblinke Achterposition von Theber übernimmt.
Und der noch unsympathischer auf dem Platz war, als ich ihn im Gedächtnis hatte.
Ich glaube,
weil der ist ja wirklich immer gefallen. Richtig. Der hat ja nur auf dem Boden gelegen.
Ist aber ja gleichzeitig derjenige eigentlich immer gewesen, der dir irgendwie so hintenrum in die Kniekehle haut und sagt, ja, war ja nichts. Und außerdem ein bisschen Härte kann man ja wohl noch vertragen.
Ja.
Ja, fand ich auch, stimmt, habe ich eigentlich vergessen, nachher bei Was gut gealtert ist, die Antipathie für Tobias Weiß.
Ja, habe ich auch nicht aufgeschrieben. Habe ich auch vergessen, aber...
Aber die ist gut gealtert, weil die ist echt immer noch da.
Ja, wahnsinnig unsympathischer Typ.
Ja, also, ja, und da, leider musst du so sagen, noch dann die, on top natürlich mit dem Optischen, also...
Ja, mit seiner Selbstbräuner.
Mit diesem Haarlappen hinten dran.
Ja,
aber
ja,
der war wirklich modern. Grüße an meinen ehemaligen Mitspieler, Freund und Mitbewohner Robby, der auch diesen Lappen mal hat. Du kennst ihn sogar, stimmt.
Der Robby, Grüße. sende mir bitte ein Foto.
Ja, ich,
das will ich sehen.
Du musst mal schauen, wir hatten so, als ich so 18 war, 19, da waren wir dann öfter mal unterwegs und da hatte er das sogar mal, weil seine Mutter Friseuse war oder ist, die hat ihm dann das natürlich so geschnitten und hat ihm diesen Haarlappen hinten sogar schwarz gefärbt und er hatte blonde Haare.
Geil. Das ist geil. und man muss sagen, aktuell einen Verwandten als Friseur oder Friseuse zu haben, natürlich Gold wert.
Ist Gold wert, ja. Wobei ich sein Haar-Game jetzt gerade nicht kenne.
Nee, aber da würde ich den Lappen auch in Kauf nehmen. Ja, jemand den Rest trimmen könnte.
Ja, also Tobias Weiß, beloved von uns. Wirklich ganz, ganz toller Spieler. Und ja, dann geht's Spiel weiter. Und in der 47. Minute sagt Matthias Stach, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Tempo hier unterbricht dann aber, weil Sebastian Bönisch 30 Meter vorm eigenen Tor direkt Obasi in den Fuß spielt, der dann alleine auf dem Wiese zuläuft und da aber scheitert, den Wiese gut hält.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, Matthias Stach, er kann sich nicht vorstellen, dass dieses Tempo hier und 2 Minuten später Halbchance für Hoffenheim und Matthias Stach sagt, es geht hier genauso weiter.
Ja gut, da siehst du halt den Profi, der kann sich auf alle Gegebenheiten einstellen. Ja.
Nächste Situation habe ich, Salihovic zimmert einen Freistoß aus 30 Meter wieder Richtung Winkel, wäre auch rein, Wiese hält Bären stark.
Ja, das war richtig stark von Wiese, also den holt er gut raus, aber da konnte man sich auch so langsam fragen, was ist los, jetzt lassen beide Teams nach, hat lange nicht mehr geklingelt.
Ja gut, 2 Minuten später, einfach nur aus Chronistenpflicht, schießt dann Hand auch noch an Pfosten und in der 59. kommt dann tatsächlich Petri Parsanen für den, ja, also
indisponierten,
überforderten Sebastian Bönisch. Finden wir noch mehr Attribute. Ja, also er war, ja, also Naldo hast du kaum gesehen, was aber in dem Spielverlauf gut, also positiv ist, weil das heißt, dass er keinen großen Fehler gemacht hat.
Richtig, da war Mertesacker
auffälliger, Fritz auch solide, natürlich sich einmal ins Rampenlicht gespielt mit dem Laufflöhr gegen Andi Ibertsberger, aber Bönisch hat natürlich dann schon echt 3-4 Schnitzer drin gehabt, das muss man schon klar so sagen.
Der hat auch 1-2 hanebüchene Fehlpässe gespielt, der hat öfter mal weit weg vom Mann gestanden.
Und war natürlich auch geschwindigkeitstechnisch gegen Obasi komplett überfordert.
Komplett überfordert und das hat ja Matthias Stach dann auch relativ kurz vor der Auswechslung mal thematisiert. Und da muss ich ihm recht geben, das Bremer Publikum ist da schon unruhig geworden. Also als er den Fehlpass bei der Chance von Demba Ba in den Lauf spielt ihm, da ging es so los, dass das Publikum auch bei jedem Ballkontakt so geraunt hat. Und war da natürlich von Thomas Schaaf auch vielleicht, um ihn so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen.
Gut, vielleicht hatten die auch alle Matthias Stach auf dem Ohr. Die,
ja, das kann natürlich sein. Ja, also ich denke ja. Ich denke ja.
Ich glaube, die vier mitgereisten Hoffenheimer haben ja, wenn Özcan am Ball war, auch immer so leicht gemurmelt. Mhm. Das hat man vielleicht jetzt nicht so gehört. Ja, dann kommt die 61. Minute und da weißt du, glaube ich, auf welche Szene ich da anspiele.
Ja, das ist das Kärtchen, das rote.
Nein, noch nicht. Ah, doch.
Noch nicht?
Nee, noch nicht.
Doch.
Nein, nein, nein. Erst kommt ja eine Elfmeterszene, wo unser geliebter Freund Tobias Weiß eine große Rolle spielt.
Die habe ich nicht auf dem Zettel.
Also, es gibt Eckball für Hoffenheim. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht. Aber es gibt Eckball für Hoffenheim. Und die Kamera ist eigentlich noch bei der Wiederholung der Szene. Und dann gibt es einen Schnitt und dann liegt auf einmal ein Hoffenheimer am 16er fast an der Grundlinie auf dem Boden.
Jetzt sind wir zusammen.
Ja. Und
ja, dann gibt es Elfmeter.
Genau. Wiederholung zeigt dann, dass Diego, also Hoffenheim führt die Ecke kurz aus und Diego lässt sich dann irgendwie von Weiß austanzen. Klar, mein Offensivspieler am eigenen 16er, schwierig. Und hält dann aber auch so, will verteidigen und hält einfach so plump den Fuß raus.
Ja.
Und Weiß macht da dann natürlich nochmal richtig viel draus. Auch wenn man ihn insofern in Schutz nehmen muss, Elfmeter ist es, aber er hebt halt dann nochmal so eine Viertelsekunde später nochmal richtig ab.
Ja, es hat so ein bisschen halt so das Spiel von Tobi Weiß dann noch zusammengefasst. Viel gelegen. es war ein Elfmeter, aber immer so eine Spur drüber halt, ne?
Ja, genau. Einfach, das trifft's. Immer eine Spur drüber. Ja, und dann tritt Ibisevic zum Elfmeter an.
So, Ibisevic, der jetzt seinen ersten Torschuss hier landet. Sein 7. Saisontreffer und jetzt geht's hier richtig los.
Genau, Anschluss Ibisevic, trocken verladen. Viel mehr gibt's dazu, glaube ich, nicht zu sagen.
Ja, ich fand schon noch, das sieht man heute auch nicht mehr ganz so oft, Tim Wieser als Handballtorwart, wie er auf der Linie hin und her tänzelt und so ein bisschen den Hampelmann macht mit dem Arm.
Ja, war ja, hat er nichts gebracht.
Nee, hat nichts gebracht. Und ich möchte Matthias Stach widersprechen. Nein, jetzt geht's nicht richtig los. Wir sind ja schon mittendrin.
Und nach dem Elfmeter geht's dann auch schon direkt weiter. Da läuft nämlich noch die Wiederholung vom Elfmeter. Wieder mal, wie bei vorm Elfmeter auch. Und dann gibt's einen Schnitt und Per Mertesacker sieht in dem Moment die rote Karte.
Ja, war Ball in die Spitze. Und Mertesacker in alter Jens Nowotny-Manier geht mit der Grätsche hin, fault auch. Das ist ein klares Foul. In meinen Augen aber eine Konzessionsentscheidung, weil er in der ersten Halbzeit die rote Karte nicht gekriegt hat, weil hier war Petri Pasan noch da und hätte eingreifen können. Also in meinen Augen keine klare Notbremse.
Ja, da bist du auf der Linie von Matthias Stach. Ich sehe es auch hier anders. Also er trifft ihn hart und klar und ist klar letzter Mann. Ist für mich klar rot und Pasanen ist zum einen meiner Erinnerung nach noch vor Mertesacker, also nicht weiter hinten und auch zu weit weg. Also aus meiner Sicht hätte er nicht mehr eingreifen können. Von daher wäre es dann für mich auch eine Notbremse.
Ich glaube, er hätten abgegrätscht von der Seite.
Mit seinem unbändigen Speed, für den Petri Pasan ja auch bekannt war.
Und seinem finnischen Willen.
Ja, aber also auch hier ist, glaube ich, unser gemeinsamer Nenner, dass du dich nie, in dem Fall jetzt, wenn er sie kriegt, nicht beschweren kann, dass er sie kriegt und dass das dann schon so in Ordnung geht.
Ja, er hätte es in die Jens Nowotny-Combination gepasst. Also bei YouTube wäre er mit drin, hinten dran geschnitten noch.
Aber Leute plump umreißen und umhauen. Ja. Und danach aber sagen, ja, Schiri, also das verstehe ich jetzt nicht.
Das war ja gar nichts.
Ja, Schaf wechselt dann auch sofort. Prödel und Vranjes kommen rein. Also es steht immer noch 4-3 für Bremen. Prödel und Vranjes kommen rein für Rosenberg und Hand.
Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Prödel Und Franjes.
Und Franjes. Ja, wenn du sie von der Bank bringen kannst, eben. Wieso nicht?
Da bist du schon breit aufgestellt.
Genau, Schaf opfert damit also einen Stürmer. Vierer Mittelfeld bleibt und Brödel geht eben hinten rein für Mertesacker. Genau, und dann weiterhin nur noch mit einem Stürmer. Ja, das ist dann eigentlich aus meiner Sicht, aber wenn man so die nächsten Minuten sieht, hat die rote Karte Bremen irgendwie auch gut getan, weil gefühlt verteidigen sie jetzt bewusst, also sie konzentrieren sich aufs Verteidigen, was sie vorher nicht gemacht haben. Und Hoffenheim hat dann zwar schon natürlich viel Ballbesitz, aber keine wirklichen Chancen.
Nee, Bremen steht jetzt defensiv in Anführungsstrichen gut.
So gut es halt geht, ja. Aber deutlich besser als in der ersten Halbzeit.
Ja, absolut. Ja, und so ein bisschen anrennen Hoffenheim und Bremen verteidigt es ganz gut weg halt, ne?
Ja, bis zur 71. Minute. Dann gibt es nämlich Eckball für Hoffenheim.
Ecke wollte er haben und die Ecke bekommt er. Nur Bremen gab vor dieser Partie mehr Torschüsse ab insgesamt. Und das alles spiegelt sich in diesem Spiel wieder. Oh, da muss Wiese raus! Da muss Wiese raus! Und er kommt nicht raus! Und Bad trifft. Das war die Standardsituation, die sie brauchten. Compaire mit dem Kopfball, Bava im Zentrum. Na, und mittlerweile
ist es verdient. Also ich habe mich jetzt auch auf Matthias Stach eingeschossen. Ich kann ihm bei fast nichts beipflichten. Zum einen, das Tor köpft Marvin Compaire.
Ja, das stimmt.
Zum zweiten verstehe ich nicht, warum Hoffenheim diese Standardsituation gebraucht hat, wenn sie doch ein Mann mehr sind. Und Tim Wiese, ja, er irrt durch den Fünfer, aber das ist nicht der Grund, warum nachher das Tor fällt. Sondern aus meiner Sicht, weil Pizarro ihn im Rücken völlig aus den Augen lässt und Compaire dann ja völlig frei auch einköpfen kann.
Ja, stimme ich mit einem zu. Zumal ich eine Theorie habe, warum Wiese nicht so entschlossen rauskommt. Die äußere ich aber später.
Okay. Jedenfalls nach dem Tor, was sagt Matthias Stach?
Habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
Hoffenheim wird einen Teufel tun und jetzt nach hinten spielen. Die werden vorne draufgehen.
Richtig, ja.
Und in dem Moment danke, Herr Stach.
Ja, die wären ja auch dämlich, wenn die das machen würden, bei der Leistung, wie sie bis jetzt verteidigt haben.
Ja, und es sind noch 20 Minuten und Hoffenheim ist ein Mann mehr. Aber wir werden natürlich einen Teufel tun und sich jetzt hinten nach hinten spielen. Nee. Beim 4-4.
Ja.
Also, okay, aber danke für die durchaus interessante Ansicht, Herr Stach. 79. Minute, Obasi spielt einen, ja, so einen Chipball über die Abwehr nach links außen. Da laufen dann Ibisevic und Salihovic und Ibisevic
muss er durchlassen.
Ja, Ibisevic geht hin, ist im Abseits. Und dann könnte Salihovic, wenn er ihn durchlässt, kann Salihovic alleine auf Wiese zulaufen und dann sogar noch quer auf den Babar legen, weil der auch noch mitläuft. So ist es dann aber abseits. Für mich eine ganz krasse Szene.
Ja.
Auch im Nachhinein betrachtet, weil es da eigentlich klingeln muss. Und ich verstehe auch nicht, warum. Also man sieht auch in der Wiederholung, dass Salihovic brüllt. Als der Ball kommt, ruft er ganz laut und brüllt irgendwas zu Ibisevic. Und der geht trotzdem hin. Das muss er sehen. Da darf er nicht hingehen.
Du siehst auch danach, wie Ibisevic sich entschuldigt.
Ja. Ja.
Also wie er entschuldigend den Arm hebt, das sieht man dann. Und ich kann es mir nur so erklären, du hast ja schon gesagt am Anfang, Ibisevic da gerade ein Lauf ohne Ende und dass er halt einfach ja im Tunnel war.
Stürmer halt.
Ja.
Ja,
also, so blöd sich's anhört. Aber
nee, das kann schon sein. Wobei der Ball dafür fast schon recht lang in der Luft. Also, weißt du, es war ja kein so ein Durchstecker, wo er sich in Millisekunden entscheiden muss, sondern der Ball war ja schon mal vergleichsweise lang in der Luft. Der ging ja quer über die ganze Abwehr. Da hättest du schon die Zeit, um nachzudenken und zu sagen, vor allem, wenn hinter dir einer wie ein Berserker brüllt,
Na dann, gut, es war halt der Salihovic, ne?
Wahrscheinlich ruft er immer so laut.
Ja.
Ist mir egal. Ja, aber dann ist halt das Problem, dass, wenn du sie vorne nicht machst, dann.
Oh, der kostet.
Wieder kommt der Özil, wieder machen sie einen Fehler. Nilsson mit dem Fehler und Özil trifft.
Das war eine kurze Ejakulation. Aber war tatsächlich dann wirklich aus dem Nichts.
Ja, ja, aus dem Nichts. Özil hatte ja 1-2 Minuten vorher eine relativ ähnliche Situation, wo er das Ding neben das Tor schießt.
Stimmt, ja.
Ja, und dann der sogenannte Lucky Punch halt, ne?
Und man muss auch lobend erwähnen, natürlich goldenes Händchen von Thomas Schaaf, weil Jurica Franjes spielt einen Zuckerball.
Welt.
Auch
Welt.
Wieder so ein Diagonalball über die Abwehr, der dann so im Halbraum aufkommt. Und aber über die gesamte Abwehr direkt in den Lauf von Özil und der schweißt ihn dann links oben ein. Das war natürlich schon sensationell. Aber ein sensationeller Ball.
Der Ball so ein bisschen ähnlich wie beim Hoffenheimer 1.
Genau.
1.
Baugleich zum Hoffenheimer Angriff vorher, habe ich hier stehen.
Ja, und ausnahmsweise konnte Özcan nichts machen. Muss man sagen. Das erste Mal
sicher?
Im Spiel.
Bist du dir sicher?
Das erste Mal im Spiel.
Sind wir uns da sicher?
Wir haben das beobachtet.
Ja. Nee, das stimmt, da kann er wirklich gar nichts machen. Ja, und dann trudelt das Spiel bis auf eine Situation langsam aus. Hast du die auch notiert?
Ja, quasi mehr oder weniger auch wieder der direkte Gegenzug, ne?
Ja, was ist passiert?
Ja, Obasi kriegt den Ball im 16er so leicht rechts versetzt. Und nagelt das Ding mal humorlos an die Latte.
Ja. Pasan hat sich so leicht verschätzt und kommt dann nur noch so mit seiner Halbglatze hin. Kann den halt nicht mehr wegköpfen, sondern verlängert dem quasi Obasi so direkt in die Beine. Ja, und dann Latte rettet, hieß es früher.
So ist das.
Und dann ist das Spiel irgendwie auch endlich aus.
Und das war der traurigste Moment dieses Spiels. Also,
Ich habe mir nur aufgeschrieben, uff, was für ein Ritt.
Ja.
Also ich war auch echt so nach dem Schlusspfiff irgendwie erschöpft.
Ja, es war ja auch so, wir hatten ja jetzt schon 1-2 Spiele, wo ein paar Tore gefallen sind. Ne? Also das UEFA-Cup-Finale, Liverpool-Alaves oder auch...
Wobei das ja noch nach Verlängerung war, muss man dazu sagen.
Genau, das nach Verlängerung war oder auch... unsere letzte Zeitlupe, aber zu den vielen Toren war das halt auch, finde ich, vom Spiel her, also spielerisch.
Ja.
Halt einfach nochmal eine Klasse besser.
Ja, es war wirklich, es war echt immer was los und wenn wir schon beim Fazit sind, ich würde auch sagen, dass tatsächlich, nicht weil man immer so sagt, das Spiel hat keinen Sieger verdient, sondern dieses Spiel hatte wirklich keinen Sieger verdient, weil auch leistungsmäßig hätte dieses Spiel unentschieden ausgehen müssen, finde ich.
Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Die falsche Mannschaft hat gewonnen.
Aha, Hot Take.
Weil, wenn wir dann zur Wäre-Wäre-Fahrradkette kommen, gleich. Ich habe da nichts von Bremen stehen, aber viele, viele Sachen von Hoffenheim.
Vielleicht noch vorher noch kurz, wer ist denn dein Spieler des Spiels?
Sead Salihovic.
Oh, okay, von der Verlierermannschaft.
Mhm.
Weil?
Alles, was der mit dem Ball angefangen hat, sei es seine Ecken, Freistöße, auch viele Pässe, die er gespielt hat, hatte alles Hand und Fuß, war alles gefährlich. Und die Bremer, die für mich in Frage gekommen wären, wären ja auch nur Özil oder Diego gewesen, in meinen Augen. Die, finde ich, hatten alle relativ lange Phasen, wo sie auch mal untergetaucht sind. Also Diego hatten wir ja, dass der erst so Mitte, Ende der ersten Halbzeit so richtig aufgetaut ist. In der zweiten Halbzeit ja auch immer mal wieder gute und schlechte Phasen hatten und Özil genauso, in meinen Augen. Salihovic war irgendwie immer da und der war an allem Gefährlichen von Hoffenheim beteiligt.
Ja, also ich fand es wahnsinnig schwer, was total lustig ist, obwohl so viele Tore gefallen sind, war es wahnsinnig schwer, jemanden rauszupicken. Wir haben tatsächlich 8 unterschiedliche Torschützen. Özil ist der Einzige, der doppelt getroffen hat. Aber gerade er, gehe ich voll mit, war zwischen seinen Toren eigentlich kaum zu sehen. Also er hat die 2 Tore gemacht, aber sonst 1-2 Aktionen. Und das in so einem Spiel, das ja wirklich offensiv auch geprägt war. Ich habe mich dann für Diego entschieden. Stimme dir da auch zu, hatte auch seine Auszeiten, aber er hat für mich dieses Spiel verkörpert, weil er so richtig, er hat einfach immer Bock auf Fußball, das sieht man ihm auch an und das hat mich dann auch wieder daran erinnert, wie gerne ich ihm dazugeschaut habe. Und er hat im Prinzip so gespielt, wie ich es mir eigentlich in dem Spiel von Özil erwartet hätte, wie das Spiel lief, weil das war eigentlich ja ein Spiel, wie es geschneidert für Özil gewesen wäre. Deshalb habe ich mich für Diego entschieden, aber ja, war tatsächlich so eine, wie so eine Ausschlussverfahren. Ansonsten hätte ich noch Frings genommen, der tatsächlich defensiv, also der wirklich ein bisschen bei dem Spiel gerade aus der Zeit gefallen gewirkt hat.
Ja, aber bester Bremer defensiv mit
Abstand. Genau, also der hat defensiv gerade als alleiniger Sechser, hat defensiv gerettet, was zu retten war. Was man bei 4 Gegentoren, was schwierig ist, aber ja, er hat da gerettet, was zu retten war aus meiner Sicht und hat auch immer wieder clever das Tempo aus den Hoffenheimer Angriffen rausgenommen. Also weiß auch mal so ein Foul eingestreut, mal einen über die Klinge springen lassen. Alles nicht wild, aber einfach so den Rhythmus so ein bisschen versucht zu stören. Und das war eigentlich der Einzige, der auch wirklich in Zweikämpfe gegangen ist.
Ja, der Einzige, der Interesse hatte.
Ja. Aber ja, aufgrund der 4 Gegentore war mir das dann irgendwie einen defensiv orientierten zu nehmen, fand ich dann noch wilder, als mich nur für Diego zu entscheiden. Aber es war schwer, also ich kann auch Salihovic nachvollziehen. Und sagt vielleicht auch was über das Spiel aus, wenn es von der Verlierermannschaft jemand ist.
Ja.
So, jetzt kommen wir endlich zu Wäre-Wäre-Fahrradkette. Welcher Moment hätte denn aus deiner Sicht alles ändern können?
Momente. Ich habe nur 5 oder 6 tatsächlich. Viele haben wir schon angesprochen, aber auch. Der erste tatsächlich nach 2 Minuten, wo Obasi den Ball im 16er bekommt, so linke Seite im 16er zwischen Elfmeterpunkt und 5 Meter Raum und den dann nochmal rauslegt auf Demba Ba, der dann ausrutscht. Wenn Obasi, der auch abschließen kann von da, abschließt, oh, könnte es vielleicht 1-0 stehen. Hätte ich gerne gesehen.
Ja, möglich, dass Bremen dann gar nicht so,
ja, so ins Laufen kommt rauskommt, vielleicht. Ja. Dann hatten wir viel schon, den Pfostenschuss von Obasi in der 23. habe ich drauf. Wäre ja dann quasi das 3-2 gewesen.
Also der Anschluss.
Genau, wo ja da viel dazu kommt, hatten wir ja vorhin schon, dass Ibisevic über den Ball tritt, so weiter. Den Lattenfreistoß in der 31. von Salihovic plus den Nachschuss habe ich, wäre ja dann auch das noch frühzeitigere 4-2 gewesen.
In der Phase, wo Bremen wirklich gar nichts mehr gemacht hat.
Genau, wo sie gar nichts wollten. Dann auch das kurz nach der Halbzeit, wo Obasi das Ding querlegen muss auf Ibisevic und nicht versucht, lang zu spielen vorm Tor. Wäre ja dann auch viel frühzeitiger das 4-3 gewesen. Direkt nach der Halbzeit. Ding, was Ibisevic durchlassen muss auf Salihovic, hatten wir ja schon kurz vor der Halbzeit in den Lattenschuss von Obasi auch in der 82.
Ja, also für mich ist es tatsächlich die Situation, als Ibisevic Salihovic die klare Chance wegnimmt, weil im Abseits steht. Also ich wollte mich da auf eine Szene da eigentlich beschränken und weil das wäre dann also wenn er ihn durchlässt und Salihovic entweder läuft er allein auf Visi zu und macht ihn selber oder er kann ihn querspielen auf den auf dem Babar, der auch alleine mitläuft, dann ist es für mich klar, das 5-4 für Hoffenheim. Und dann ist Bremen auch erledigt. Da kommt Bremen dann nicht nochmal zurück und Özil macht irgend so ein Lucky Punch-Ding, sondern da wären die, glaube ich, dann auch wirklich moralisch erledigt gewesen.
Ja, das glaube ich auch.
Was ist denn aus deiner Sicht, aus der heutigen Sicht, bemerkenswert, wenn wir jetzt mit aus der Gegenwart nochmal auf dieses Spiel draufschauen?
Ja, jetzt löse ich nochmal auf, warum Salihovic mein Spieler des Spiels ist und warum ich glaube, dass Tim Wiese bei dem Tor von Compea nicht energischer rausgegangen ist. Was ich aus heutiger Sicht bemerkenswert finde, unter anderem ist, dass Salihovic jede Ecke, die er von Bremer Torsicht aus gesehen links geschlagen hat, direkt aufs Tor gespielt hat.
Also aber mit seinem starken so, Linken quasi.
Ja, aber auch nicht so, wie man heute eine Ecke aufs Tor steht, sondern die wirklich direkt geschossen hat. Alle, also waren bestimmt 2, 3, 4 Ecken,
ja,
die er direkt aufs Tor gefeuert hat. Und ich glaube, da hatte Tim Wiese einfach Respekt vor.
Aha.
Und ist deswegen nicht so energisch rausgegangen, weil er dachte, wenn ich mir so ein Ding fange, sehe ich richtig dumm aus. Eine direkt verwandelte Ecke. Das fand ich sehr schlau.
Kann sogar sinnvoll sein, ja.
Ja, dann halt mal eine einzustreuen, die ich von der Seite nicht direkt auf die Hütte kloppe. Sehr gut. Und dann, was für ein wahnsinnig, wahnsinnig geiler Freistoßschütze Salihovic. Also klar, man hat das so im Kopf, dass der ganz gute Freistöße schießt. Aber in dem Spiel waren es ja wirklich, ich glaube, 4 hatte er aus aussichtsreichen Positionen und 3 hat er sowas von gefährlich auf, ja, oder ins Tor gekloppt. Wow, auch mit einer Schusshaltung Weltklasse.
Das wäre eigentlich ja eigentlich sogar streng genommen für unsere Kategorie gut gealtert, weil die Freistöße ja heute immer noch sensationell aussahen und getreten waren.
Absolut. Und das hat mich dann auch nochmal so in die Richtung Salihovic getrieben, die beiden Sachen. Dann finde ich aus heutiger Sicht Tim Wiese bemerkenswert, habe ich ja vorhin schon angedeutet.
Einfach nur Tim Wiese.
Ja, und was ich am bemerkenswertesten finde, ist, dass es nur 2 Minuten Nachspielzeit gab. Wenn man mal schaut, also am Ende vom Spiel, wenn man mal schaut, dass es heute, wenn ein Spiel 1-1 ausgeht und es gibt 2 Wechsel, gibt es eigentlich safe 3 bis 4 Minuten Nachspielzeit.
Ja, und für jedes Tor sagst du ja auch eine Minute, glaube ich.
Ja, und bei dem Spiel, und ich hätte gerne noch 40 Minuten mehr gesehen, aber dass es da wirklich nur 2 Minuten Nachspielzeit gab, das finde ich auch bemerkenswert.
Ja, stimmt. Also ich fand zuallererst mal Fans im Stadion bemerkenswert. Mhm. Natürlich jetzt auch ganz speziell in der heutigen Zeit. Und generell aber auch dieses Sommer-Samstag-Nachmittag-Bundesliga-Gefühl. Weißt du, diese Sonne, die Stimmung, ja, das war so voll. Also obwohl es gut streng genommen war es Ende September, aber ich habe mich sofort gesehen auf irgendeiner Terrasse zu dritt, zu viert, irgendwie ein Fernseher mit einem Verlängerungskabel rausgestellt, Grill und nebenher Bier trinken und dann in irgendeiner kleineren Gruppe Fußball schauen. Genau dieses Gefühl hat mir dieses Spiel gebracht. War einfach geil.
Ja,
und absolut. Und das ohne Beteiligung eines Teams, für das mein Herz schlägt. Dann bemerkenswert fand ich den Kader von Hoffenheim. Es gab ja damals immer diesen Running Gag mit, oh, ihr wolltet ja Talente aus der Region, oh, es ist Obasi, Eduardo und so. Aber man muss schon sagen, die hatten ja da schon echt richtig gute Neuentdeckungen dabei. Also Obasi, Eduardo, Gustavo, Ibisevic, das ist schon, die haben die ja mehr oder weniger jetzt entdeckt. Die waren ja davor völlig unbekannt. Und das war schon eine richtig starke Truppe, muss man sagen.
Und Daniel Haas.
Und der war vorher schon bekannt, ist ja klar. Und wenn wir schon bei Ibisevic sind, kleines Rätsel für dich. Für welchen Verein hat Vedat Ibisevic noch nicht gespielt? Noch nicht. Alemannia Aachen, Paris Saint-Germain oder AC Mailand?
Aachen hat er gespielt.
Ich habe nicht gefragt, ich habe auch nicht gefragt, welche Mannschaft passt nicht in die Reihe. Aber stimmt, ja.
Paris.
Paris hat er gespielt.
Echt?
Vedat Ibisevic hat bei Paris Saint-Germain gespielt. Und
ist es so wie Thomas Christiansen bei Barca 2 und deswegen immer in der Traditionstruppe rumläuft?
Gut, das müsste man fragen, wenn dann die Karriere dann irgendwann zu Ende ist. Aber er war bei Dijon unter Vertrag, beziehungsweise war bei Paris, ist dann zu Dijon ausgeliehen worden und dann wieder zurück. Also war grob, glaube ich, 2 Jahre bei Paris unter Vertrag. Hat aber da jetzt, glaube ich, auch nicht so viel. Habe jetzt tatsächlich gar nicht geschaut, wie viele Spiele er da tatsächlich gemacht hat. Aber er war bei Paris ja schon mal unter Vertrag von 2004 bis 2006. Das ist ein Ding.
Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, krass.
Ja, also ist jetzt, glaube ich, auch da nicht besonders aufgefallen. Und dann habe ich noch einen Punkt, was aus heutiger Sicht bemerkenswert ist. Und das ist, wenn ich es jetzt erzähle, du hast es garantiert auch gehört. Und zwar nochmal zu Matthias Stach. Und Matthias Stach haben wir jetzt schon überzeugend dargelegt und auch mit genügend Belegen untermauert. Ich sag mal so, er fand, glaube ich, dass Ramazan Özcan, der Torwart von Hoffenheim, nicht seinen besten Tag hatte und wollte das auch unbedingt öfter mal einflechten. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, die Begebenheit, die ich jetzt erzähle, ob die daher kommt, dass Stach immer gegen ihn geredet hat und jemanden anders damit, Achtung, aufgestachelt hat, oder ob Matthias Stach sich von jemand anderem aufstacheln lassen hat. Nämlich, man hört mal in der zweiten Halbzeit irgendwann, hört man im Hintergrund vom Mikro von
Ecki
Matthias
Stach. Häuser.
Es ist Ecki Häuser und ich habe auch geschrieben, hört es sich nach Ecki Häuser an, muss er echt gewesen sein. Gut,
es ist Ecki Häuser.
Dann hast du es auch so gehört, gut.
Ja, absolut.
Genau, und ich habe es zweimal abgespielt, um wortwörtlich mitschreiben zu können, was Ecki Häuser gesagt hat. Und Ecki Häuser sagt wörtlich, O-Ton, können wir da nicht auch so eine schnelle, dynamische Montage machen von 3, 4 Unsicherheiten von ihm, einfach so aneinander geklippt, das kam mir eben richtig gut, fand ich. Ja, wir zoomen auf den Torwart jetzt, ne?
Ja, das habe ich auch gehört, ja.
Das fand ich richtig hart. Also, das fand ich richtig hart.
Aber da würde ich viel Geld drauf setzen, dass das Ecki Häuser war.
Da würde ich auch viel Geld drauf setzen, aber was glaubst du jetzt? Hat er jetzt daraufhin, dass Stach das die ganze Zeit erwähnt? Oder ist Stach vorher von ihm so, ja, guck doch mal auf den Torwart, der baut bestimmt nur Scheiße?
Nee, ich glaube, Stach hat damit angefangen, weil das, meine ich, ein bisschen fortgeschritten in der ersten Halbzeit war, wo Stach das fast schon eröffnet hatte.
Mhm, okay. Aber es ist also großartig,
ja, absolut,
wie man das hört. Und irgendwann fragt auch Ecki Häuser dann nochmal, also wir sagen jetzt einfach, es war Ecki Häuser, fragt dann irgendwann noch, also bin ich jetzt immer noch bei Matthias auf dem Mikrofon oder zu hören?
Hört man mich immer noch?
Was ich geil finde, warum er fragt, es gibt ja nur 2 Antworten. Entweder nein, dann ist es gut.
Oder ja,
dann geht's los. Hä? ja, gut. Also dann stimmen die Erinnerungen, die wir hatten, oder du besser gesagt, und die Schlagzeilen, die ich vorhin vorgelesen habe. Also Wahnsinnsspiel, mitreißend Offensivfußball, Feuerwerk. So ein Spiel hat man selten gesehen. Kein Rückwärtsgang.
Ja, stimmt alles. Die Schlagzeilen, die du vorgelesen hast. Meine Erinnerungen auch im Großen und Ganzen. Ich hatte ja nur im Kopf, dass Özil ein Monsterspiel gemacht hat. Hat er, finde ich, halt nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Ich hatte in der Erinnerung, dass das erste Tor, was Özil macht, das Ding, was seinen Winkel knallt, der Siegtreffer war.
Mhm. Dem war aber nicht so.
Nee.
So, dann kommen wir mal zum Reality-Check, der Essenz unserer Folge. Also, was ist denn besonders gut gealtert? Welche Erinnerung besteht in Reality-Check?
Ja, fang mal an.
also für mich das Weserstadion, dass das eines der letzten alten und nicht 0815 Wellblechstadien in der Bundesliga ist. Es hat einfach noch Charme, wie sonst einfach nur noch wenige in der Bundesliga. Und das war damals so und das ist jetzt immer noch so. Allein das Flutlicht ist ein absoluter Traum.
Ja.
Und dann habe ich als zweiten Punkt noch, ich fand, wer das Kurzpassspiel ist, extrem gut gealtert. Also obwohl es 2008 war, fand ich es 2021 immer noch wunderbar anzuschauen. Und auch Hoffenheims Spielstil echt immer noch wunderbar. Diese Passschärfe, die Kombination, das Tempo. Also auch heute muss man sagen, wirklich Hut ab.
Ja, ich habe dazu noch, war ja so ein bisschen Werders große Zeit.
Ja.
Und das, ja, die Offensive von denen noch nicht gealtert ist in der Erinnerung. Mhm. Also sagt ja Matthias Stach auch irgendwann, die hatten da ja irgendwie in den letzten 5 Jahren 4-mal besten Angriff gestellt.
Ja.
Und das ist so, die haben, dass die von ihrer Offensive gelebt haben.
Und ich habe noch aufgeschrieben die Leichtigkeit und die Genialität von Diego.
Ja.
Leichtigkeit trifft es, glaube ich, gut. Hast du noch was bei gut gealtert?
Nee.
Was ist denn schlecht gealtert?
Schlecht gealtert ist für mich tatsächlich die Erinnerung an die Innenverteidigung von Bremen.
Oh ja, stimmt, ja.
Ich hatte, als ich gelesen habe, halt Naldo und Mertesacker, gerade zu der Zeit, Mertesacker noch relativ jung, Naldo noch relativ jung, so wow.
Ja, und Mertesacker auch immer viel abgelaufen und antizipiert,
ja,
und so.
Ja, war da gar nicht, also mit seinen langen Beinen viel rumgestorkelt.
Grenzen aufgezeigt gekriegt, würde ich mal sagen. Stimmt, ja, guter Punkt.
Ja, also das habe ich. Und auch, ich hatte in dem Jahr Tobias Weiß schon ein bisschen, also spielerisch, über alles andere haben wir uns ja vorhin unterhalten, ein bisschen weiter, weil der ja gefühlt in der Saison auch Nationalspieler geworden ist, glaube ich. Ja. Oder kurz nach der Saison auf jeden Fall.
War da so ein Anker und so. Aber ich glaube später in der Saison wird er das noch. Ich glaube, später in der Saison wird es, aber ja, das stimmt. Der war ja so wie so ein bisschen das Sinnbild auch oder eines der Sinnbilder von den ganzen Offensiven mal abgesehen. Das stimmt, ja.
Und das waren so die beiden Dinge, die bei mir schlecht gealtert waren.
Also bei mir schlecht gealtert ist Mesut Özils Spielstil, weil im Endeffekt das, was man ihm jetzt die letzten Jahre immer vorwirft, dass er zu viel abtaucht, sich versteckt und so, das ist genau in dem Spiel meiner Meinung nach auch zu sehen. Mhm. Die Klasse blitzt dann eben punktuell auf, manchmal sehr hell, und macht er dann auch das erste und das letzte und damit das entscheidende Tor. Aber dazwischen irgendwie nicht zu sehen. Und da war für mich das Spiel so ein bisschen ein Özil-Kondensat. Also das, was ihn irgendwie immer so ausgezeichnet hat. Und obwohl, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, obwohl das Spiel eigentlich prädestiniert gewesen wäre für ihn. Offene Abwehrreihen, viel Platz, viel Tempo. Ja. Also muss er nicht mal alle Buden selber machen, aber der hätte so viel Pässe einstreuen können, mal einen aussteigen lassen. Er hatte ja da noch echtes Tempo. Von daher, das fand ich schlecht gealtert. Und ich muss es leider noch mal sagen, jetzt bin ich auch schon Matthias Stach, aber Matthias Stach als Fußballkommentator, es gibt bestimmte Kommentatoren, die ich einfach nicht mit Fußball verbinde. Und ich glaube, das ist mein Problem bei ihm gewesen. Bei Stach erwarte ich immer, dass er mir gleich halt irgendwas von der eingesprungenen Vorhand erzählt.
Oder dass er ein Volley Longline schlägt.
Genau. Und es ist dasselbe wie bei Tom Bartels, wo ich immer noch jeden Moment damit rechne, dass er sagt, dass Matti Hautermäki jetzt zum Telemark ansetzt. Das, also ja, das, da können die auch gar nichts dafür, aber das ist bei mir so, ja, ist halt so. Kann ich leider nichts machen.
Mein Herz hat er erobert mit dem Strafraum ausfegen. Aber was Neues hatte ich, Durchfegen hatte ich so bis dato noch nicht gehört. Nee.
Aber ich glaube, für ihn war es auch neu, so oft wie er das betont hat.
Ja. Ja. Er hat Ecki Häuser ihm geschrieben.
Über Pager oder was gab es? Ah, doch, da gab es schon was. Wie sind denn die Nachwirkungen für beide Mannschaften?
Ja, für Bremen ist die Saison relativ enttäuschend zu Ende gegangen. Sind Elfter geworden. Hat sich mehr vorgestellt wahrscheinlich. Ja, und Hoffenheim als Neuling lange oben mitgespielt. Am Ende Siebter. Ich glaube, das ist in Ordnung, da waren die auch zufrieden mit. Ja, und wir hatten es ja bei Bremens letzte Mal schon, war so ein bisschen das letzte Aufbäumen, bevor es so peu à peu bergab ging.
Ja.
Und Hoffenheim ist ja so ein bisschen so ein Wellenritt, ne? Immer mal so zwischen Euroleague-Quali und Mittelfeld.
Das stimmt. Also Bundesliga-Saison für Bremen war natürlich dann absolut enttäuschend, aber sie holen ja den DFB-Pokal.
Ja.
Ja,
gut, ja, aber
für naja. Bremen ja jetzt nicht, für Bremen ja jetzt durchaus nicht gewöhnlich. Gut, sie waren in der Phase tatsächlich recht oft im Finale.
Naja, ich wollte doch gerade sagen, in der Phase war es vielleicht, also würde ich schätzen, klar, die holen den Pokal, aber vielleicht auch ein bisschen wenig, weil die ja in der Zeit schon oft zumindest in der Champions League waren.
Ja.
Also weiß ich nicht, ob das so zwingend die Saison gerettet hat.
Ja, aber sie kommen auch ins UEFA-Cup-Finale. Das war die Saison mit dem Papierkugelspiel.
Ja, holen sie ja dann aber auch nicht.
Holen sie nicht, verlieren in der Verlängerung 2-1 gegen Donetsk. Aber also, ja, also für Bremen ein Titel und im internationalen Wettbewerb, im Finale. Ich meine, man kann natürlich auch sagen, vielleicht deswegen nur Zehnter.
Elfter.
Und am Ende qualifizieren sie sich ja über den DFB-Pokal auch wieder international. Also von daher
ja,
ist es für Bremen aus meiner Sicht auf jeden Fall überdurchschnittliche Saison.
Machen sie. Ich wage jetzt aber mal eine sehr steile These. Das sind halt so Saisons, weil du dich nicht für die Champions League qualifizierst, die dir bei dem Kadervolumen, was du damals hattest, mit Pizarro, Diego, ein Özil, der da mehr verdient hat und so weiter, was so der erste Knacks war,
das,
zu dem,
ja,
wo sie jetzt stehen.
Ja, da gebe ich dir gerne recht, ja. Und Hoffenheim, genau, spielt die sensationelle Hinrunde, wird Herbstmeister sogar. Deswegen habe ich da nochmal tatsächlich geschaut, ja, weil das eben nicht das letzte Spiel. Bayern gewinnt das Spiel, aber dann war noch ein Spiel. Also der 17. Spiel, der kam dann noch. Und in der Rückrunde stürzen sie allerdings ab, und aber immer noch auf einen respektablen 7. Platz.
Ja.
Ibišević schießt 18 Tore in der Hinrunde, habe ich vorhin schon erwähnt. Und dann reißt er sich aber in der Winterpause das Kreuzband. Und dann weißt du auch, warum die auf Platz 7 abstürzen. Das wäre auch ein wäre Fahrradkette-Moment. Was wäre, wenn Ibišević sich nicht das Kreuzband gerissen hätte? Weil, mal abgesehen von irgendwelchen Torrekorden, die er in Angriff genommen hätte, vielleicht wäre es dann natürlich auch, also ich meine, selbst wenn der 25 bis 30 Tore macht in der gesamten Saison, dann werden die auf jeden Fall nicht nur Siebter.
Absolut.
Und insgesamt, ja, ist Hoffenheim dann ja auch im Nachgang, wird recht schnell eigentlich zu einem festen Bestandteil der Bundesliga. Und auch heute, denke ich mal, so vom Gefühl würde ich sagen, hat sich dieser Hass hat sich jetzt eigentlich mehr oder nahezu vollständig vielleicht auf Leipzig verlagert, mit Ausnahme der Person Hopp. Aber ich glaube, der Verein, ich habe so das Gefühl, dass mittlerweile fast schon unterbewusst getrennt wird zwischen dem Verein Hoffenheim und der Person Hopp. Habe ich so ein Gefühl. Vielleicht täusche ich mich aber auch. Und habe so das Gefühl, dass das Beste war, was Hoffenheim passieren konnte, dass Leipzig in die Liga kommt. Dass, ja, diese ganze Aufmerksamkeit und das Ganze, dass es weg ist.
Punkt 2, ja. Punkt 1 finde ich nicht, weil der Verein ja gleichzusetzen ist mit Hopp.
Ja.
Und deswegen in meinen Augen die Angriffe, die auf Hopp passieren, gleichzeitig Hoffenheim gelten.
Ja, also für mich ist es ein Phänomen außerhalb von Logik. Also
kann sein, ja.
Also ich habe irgendwie, ja, also klar, alles, was sich gegen Hopp richtet, richtet sich dann ja, also gibt es ja nur, weil es den Verein Hoffenheim in der Form jetzt gibt. Aber ich fand den größten Wandel gab es, als seit Nagelsmann da war, weil man dann, glaube ich, auch in der breiteren, also breitere Öffentlichkeit ja sowieso, das ist ja eh eine Blasendiskussion gewesen mit Hoffenheim und auch jetzt mit Leipzig, das ist eine Blasendiskussion, eine Fußball-Fan-Blasendiskussion. Das ist ja, hat ja mit dem, was in der Fußballöffentlichkeit, und da gehören ja mehr dazu als Hardcore-Fans, hat ja damit, das spiegelt sich ja da gar nicht wieder in der Form, wie wir das mitkriegen und erleben und auch vielleicht fühlen. Aber meiner Ansicht nach hat sich das auch in Fankreisen mit Nagelsmann bei Hoffenheim erstaunlich gewandelt, dass man zumindest gesagt hat, naja, sportlich ist es schon wirklich Respekt.
Ja, aber war das nicht unabhängig jetzt von den Ultras schon immer so?
Ja, ist, weiß ich nicht, ob man das jetzt heute, ob ich das im Rückgang jetzt irgendwie wirklich wertfrei sagen könnte. Ist, glaube ich, zu lange her und war auch damals zu aufgepeitscht alles.
Ja, lassen wir mal so stehen.
Ja. Letzte Kategorie zum Abschluss. Was wurde aus? Wen hast du dir rausgesucht?
Petri Pasan.
Was macht er heute?
Er ist quasi der Erik Meyer des finnischen Pay-Per-View-Senders C-More.
Okay.
Und ist da Experte.
Also köpft auch in virtuellen Landschaften mit.
Ja, absolut. Ja. Alles steht übergroß auf virtuellen Spielfeldern.
Ja, von Bremen habe ich mir tatsächlich raus... Nee, komm, ich mache erst den anderen. Ich mache erst Hoffenheim. Habe ich mir Andi Ibertsberger rausgesucht, der nämlich jetzt Co-Trainer der Frankfurter U19 ist, also Eintracht. Mhm. Und zwar gemeinsam Co-Trainer mit Alex Meyer unter Chef Jürgen Kramny.
Okay, gut, da lernst du natürlich einiges als Spieler.
Da kann er sich sicherlich seine ganze Erfahrung auch einbringen, ja.
Ich glaube auch, da wird das Laufduell Fritz Ibertsberger öfter mal im Training an der Videowand gezeigt.
Analysiert, ja. Als Worst Practice. Mhm. Wen hast du von Bremen? Von Hoffenheim, sorry.
Selim Teber.
Ah.
Und der spielt noch in der A-Klasse bei Schwarz-Weiß Frankenthal.
Okay.
Und jetzt würde man denken, ja, okay. Aber zusammen mit dem in Frankenthal wohnenden Sead Salihovic.
Ach was.
Welttruppe.
Okay.
Weltauswahl.
Das ist ja also, geil. Salihovic 10 Innenverteidiger jetzt mittlerweile, oder?
Man muss dazu sagen, den Artikel, den ich dazu gelesen habe, der war von August letzten Jahres.
Mhm.
Es stand aber drin, da war ja noch nicht so klar, wie die Saison dann mit Corona und so weitergeht, dass mehr Einsätze geplant sind, wenn die Saison weitergeht. Also,
boah, das ist natürlich aber schon geil.
Ja, ist eine Welt, Weltauswahl.
Apropos Welt, nämlich die weite Welt. Ich habe bei Bremen jemand Unkonventionelles noch ausgesucht, nämlich, weil da sind tatsächlich noch einige aktiv. Und ich habe mir den Co-Trainer rausgesucht, Wolfgang Rolf.
Wolfgang Rolf.
Und der ist nämlich jetzt Cheftrainer, weißt du wo?
Nee.
Beim neu gegründeten Club Laval United. Spielt in der dritthöchsten Liga der Vereinigten Arabischen Emirate.
Okay.
Und
klar,
der Hauptsponsor ist TikTok. Und da ist anscheinend wird rund um die Uhr wird da gefilmt und so, weil TikTok will die groß machen und keine Ahnung. Also das ist total, also es ist wirklich.
Und Wolfgang Rolf ist da.
Er passt ja da dazu, ist ja absolut. Ich habe ein Interview von ihm gelesen, wie er das von TikTok erzählt, wo ich denke, okay, wow, du hast vor 2 Monaten noch keine Ahnung gehabt, was das überhaupt ist. Und er dann so, nee, ist schon gut und es nützt uns auch natürlich toll, dass sie das machen. Natürlich auch gut, dass sie immer dabei sind und alles da filmen und so, wirklich toll. Also kann man sich gut vorstellen. Wolfgang Rolf in so einem TikTok-Video, also.
Die Frage ist ja, hat er immer noch seine Frise?
Ja. Er sieht genau gleich aus, hat auch so, ich habe ein Bild gesehen, da hat er dann so ein Polohemd an, natürlich reingesteckt in seine Stonewashed Jeans, weißt du, so eine hellblaue.
Geil, ja, geil.
Also es ist, ja, bei ihm ist die Zeit, also gut gealtert, Zeit stillgestanden. Ja, ja, ja. Und als Bonus habe ich noch, weil ich ihn auf der Bank kurz gesehen habe, Hoffenheims Co-Trainer war Peter Zeidler, den könnte man auch kennen, ist heute Cheftrainer von St. Gallen und hat die in den letzten Jahren echt richtig krass auf Vordermann gebracht. Kennst du den?
Ja, die haben mir neulich einen Tippschein versaut.
Okay, Entschuldigung, ich wollte da keine schlechten Emotionen aufbringen. Sag mal. Also, mit dem schönen Schlusswort können wir es, glaube ich, dann auch belassen.
Ja.
Und ja, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Zeitlupe.
Tschüss.
Tschüss.